Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch auch alle herzlich willkommen heute in diesem Gottesdienst und wünsche, sofern noch nicht geschehen, euch ein gesegnetes neues Jahr. Wir wollen auch gleich am ersten Sonntag dieses Jahres uns ausrichten auf Gott, weil wir wissen, wir brauchen ihn. Ohne ihn sind wir gar nichts. Und deswegen wollen wir auch jetzt uns der Bibel zuwenden. Und wie Andi schon gesagt hat, wir haben am vergangenen Mittwoch, am Neujahrsabend hier in dem Gottesdienst die Losung gezogen für die Arche und das Missionswerk. Und wir stehen zusammen auf und ich lese Psalm 118, Vers 24. Psalm 118, Vers 24, ein uns allen sehr bekannter Vers. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Kennst du den Vers? Wollen wir den mal zusammen sagen? Jetzt lasse ich mal den Pastor Wolfgang Wegert raus hier. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen. Nehmt doch Platz. Ich denke, das ist ein guter Vers, der uns auch im neuen Jahr begleiten darf. Dieser Vers ist erstens ein Bekenntnis. Er hat zweitens eine Konsequenz. Und drittens hat er eine Ursache. Das ist die Struktur meiner Predigt. Wir sehen zuerst, dieser Vers ist ein Bekenntnis. Ganz gleich, ob du ihn laut aussprichst oder in deinem Herzen betest, mit ihm bekennen wir die Existenz Gottes. Es heißt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Der Herr, wenn du in deine Bibel schaust, steht hier an dieser Stelle in Großbuchstaben, weil es der Name Gottes ist, der hier genannt wird. Dieser Name Gottes beruht auf dem hebräischen Wort Hava, was übersetzt bedeutet Sein. Als Mose am brennenden Busch stand und die Stimme Gottes hörte und er den Auftrag bekam, zu dem Volk Israel zu gehen, um sie dann aus der Sklaverei Ägyptens herauszuführen, da fragte Mose den Herrn, Gott, die Stimme, wer er denn sei, wie denn sein Name sei. Und er bekam die Antwort, ich bin, der ich bin. Und du sollst zu den Kindern Israels gehen und sagen, ich bin. Das ist sein Name, hat mich gesandt. Gottes Name, ich bin, der Herr, drückt aus, dass Gott ewig ist. Sein göttliches Wesen ändert sich nicht, auch nicht im neuen Jahr. Ich bin, der ich bin, hat diesen Tag gemacht. Ich bin, der ich bin, bedeutet, er hat keine Vergangenheit oder Zukunft, sondern nur ewige Gegenwart. Er ist der, der immer ist. Er ist der, der immer war, wer er ist, und er wird immer sein, wer er ist. Dies ist der Tag, den ich bin geschaffen hat, der unveränderliche Gott. Das bedeutet, Gott ist treu, er ändert sich nicht. Auch im neuen Jahr wird er sich nicht ändern. Er bleibt, wie er ist. Er bleibt, wer er ist. Er überdauert jede Krise und jeden Krieg. Sein Wesen und seine Absichten schwanken nicht. Er ändert nicht beständig seine Meinung, sondern er bleibt bei seinem Wort und diesem Wort gegenüber ist er treu. Und das gilt an jedem Tag, auch im neuen Jahr. Wenn wir also diesen Vers zu unserem machen, nicht nur als Gemeinde, sondern auch ganz persönlich, dann bekennen wir, der Herr lebt, ich bin, ist existent, Jahwe ist da. Der Atheismus sagt, dass es keinen Gott gibt. Der Agnostizismus sagt, dass wir nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Und der Pantheismus sagt, dass das gesamte Universum Gott ist. Aber mit dieser Jahreslosung bekennen wir, es gibt nur einen Gott, Jahwe, ich bin. Er ist der Herr, der diesen Tag gemacht hat. Amen. Das ist ein Bekenntnis. Wenn du das betest, morgens in deinem Bett, dann sagst du, Herr, ich glaube das. Es gibt keinen anderen neben dir. Wir bekennen auch, wenn wir diesen Vers beten oder sagen, dass Gott der Schöpfer ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Er hat ihn geschaffen. Wenn er den heutigen Tag gemacht hat, dann ist er unser Schöpfergott. Das erinnert uns an die Schöpfungsgeschichte. Als Gott alles aus dem Nichts erschuf. Mit diesem Vers bekennen wir, dass wir glauben, dass das Universum nicht aus sich selbst entstanden ist. Es hat sich nicht selbst erschaffen, sondern wurde von Gott gemacht. Nicht nur das Universum, sondern auch dein und mein Leben wurde von Gott geschaffen. Und nicht nur dein und mein Leben, sondern jeder Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, geschaffen hat. Gott schuf nicht und zog sich dann zurück, sondern er ist beständig, aktiv, in der Schöpfung tätig. Er erschafft jeden Tag. Wenn du in das neue Jahr gehst, und das bist du ja schon, und wir haben noch viele Tage vor uns in diesem Jahr, so Gott uns Gnade gibt und wir nicht vorher sterben, oder er kommt und uns heimholt, dann denke daran, jeder einzelne Tag ist ein Schöpfungswerk Jahwes. Merken wir? Wenn uns das bewusst wird, dann gewinnt ein Tag eine ganz andere Bedeutung, als wenn du denken würdest, ah, naja, damals hat Gott Himmel und Erde gemacht und hat der Sonne befohlen, morgens aufzugehen und abends unterzugehen und jetzt ist er irgendwo in der Ecke und er schläft. Und dann morgen früh wird es schon so kommen, weil er damals gesagt hat, die Sonne soll jeden Tag aufgehen. Nein, er schafft jeden Tag. Dies ist der Tag, den der Herr Macht geschaffen hat. G.K. Chesterton, ein britischer Theologe und Schriftsteller, betont in seinem Buch Orthodoxy, dass die Schöpfung nicht ein in der Vergangenheit abgeschlossener Vorgang ist, sondern ein fortwährender Akt Gottes, bei dem Gott jeden Tag erschafft. Das bedeutet nicht, das müssen wir unterscheiden, dass die Welt als Ganzes jeden Tag neu erschaffen wird im wörtlichen Sinn, sondern vielmehr, dass Gott in jedem Moment die Schöpfung erhält und belebt, dass die Welt also in ihrer Existenz von Gott abhängig bleibt. Jede Blume auf dem Feld ist eine Schöpfung Gottes, stimmt's? Und er holt sie nicht aus einem Lager und plopft sie in die Erde rein, weil er sie vor ein paar tausend Jahren geschaffen hat, sondern in dem Moment, wo sie wächst, ist sie eine Schöpfung. Ist genauso mit deinem Leben. Du wurdest nicht geschaffen vor Jahrtausenden, vor Jahrtausenden, und dann in ein Regal gepackt und am Tag deiner Zeugung sozusagen in den Mutterleib eingepflanzt und dann wurdest du geboren. Sondern du bist eine Schöpfung Gottes. Gott schöpft, er ist ein beständiger Schöpfer. Er macht dich, er macht die Blumen und er macht auch den Tag, an dem wir leben, im Hier und Jetzt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seine tägliche Aktivität in der Schöpfung beschreibt die Bibel so, Kolosser 1, 16, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Hebräer 1, 3, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Gott betrachtet die Schöpfung nicht als eine einmalig erledigte Aufgabe, sondern er erschafft immer wieder, er erhält, er trägt, er macht jeden Tag, er schafft jeden Tag, so wie ein Kind immer wieder begeistert ist von demselben Klumpen Erde, wenn es ihn sieht. Es entwickelt eine Begeisterung. Es kommt zu dir gelaufen als Vater und es hat was ganz Wichtiges dir mitzuteilen. Und es könnte es dir stundenlang immer das Gleiche erzählen und du bist schon langsam gelangweilt und sagst, oh Mann, ich habe verstanden, Kind, geh mal wieder. Aber es ist immer noch begeistert und es erzählt immer noch dasselbe von diesem Klumpen Erde, was es draußen gefunden hat. Und so ist Gott kein Kind, aber er ist aktiv begeistert, voller Enthusiasmus und Hingabe schafft er beständig auch den Tag, an dem wir leben. Und so ist jeder Tag ein Schöpfungswerk des Herrn. Dies hebt den Wert eines jeden Tages auf ein anderes Niveau. Heute ist nicht irgendein Tag, sondern wieder ein Tag, den der Herr für dich gemacht hat. Amen. Wir bekennen mit diesem Vers also nicht nur, dass Gott existiert, und Gott unser Schöpfer ist, sondern dass er auch aktiv ist, dass er das Universum nicht erschaffen und sich dann selbst überlassen hat, sondern er schuf den ersten Tag, dann den zweiten, dann den dritten und er hörte nicht auf, er machte weiter. Er kam zum sechsten Tag und machte weiter. Er hat jeden Tag geschaffen und tut es immer noch. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Auch in der Erlösung arbeitet Gott durch seinen Heiligen Geist beständig. Jedes Mal, wenn jemand von Neuem geboren wird, schafft Gott neues Leben. Er ist aktiv in der Schöpfung. Er ist Schöpfer und Erhalter, der die Welt in jedem Moment am Leben erhält. Er arbeitet ständig, sowohl in der Welt als auch in den Herzen der Menschen, um seinen Plan zu verwirklichen. Das bedeutet, jeder Tag ist kostbar. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes an uns. Wir wollen ihn deshalb stets aus seiner Hand nehmen und unsere Zeit und Energie, unsere Arbeit und unsere Freizeit ganz und gar dem Herrn weihen. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Also, wir sehen, der erste Teil unserer Jahreslosung ist ein Bekenntnis. Dann sehen wir, dass dieser Vers auch eine Konsequenz beinhaltet. Wenn es so ist, dass der Herr diesen Tag gemacht hat, wie sollen wir dann leben? Unser Text sagt es. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Das ist die Konsequenz. Das Bewusstsein, dass jeder Tag vom Herrn kommt, soll dazu führen, dass wir entschlossen sind, uns zu freuen und fröhlich in diesem Tag zu sein. Nun, ich halte nicht viel von Neujahrsvorsätzen, und zwar aus dem schlichten Grund, weil ich mir schon manches Mal welche gemacht habe und immer gescheitert bin. Und ich denke mal, so geht es euch ähnlich. Aber hier mit diesem Vers wird uns kein luftiger Vorsatz für das neue Jahr empfohlen, sondern uns wird hier eine Entscheidung vorgelegt. Weil dieser Tag von Gott gemacht ist, will ich mich freuen und fröhlich sein. Seht ihr das? Wir wollen uns freuen. Gott gibt uns auch im neuen Jahr jeden Morgen neu die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir in den Tag starten und ihn gestalten werden. Er stellt uns täglich vor die Entscheidung, mit welcher inneren Haltung wir in den Tag gehen. Ich weiß, dass man von der Kanzel viel sagen kann, aber wie sieht es im praktischen Leben aus? Wenn morgens der Wecker klingelt und mich aufweckt, wenn morgens der Wecker klingelt und dich aufweckt, wenn dein Gehirn so langsam in Wallung gerät und du die Orientierung gewonnen hast, was denkst du dann als erstes? Du denkst, was ist heute? Was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, denkst du vielleicht, an dem das Projekt überfällig ist und ich meinem Chef Bericht geben muss. Heute ist der Tag, an dem die Hypothek fällig wird. Heute ist der Tag der OP. Heute ist ein weiterer Tag meiner Einsamkeit. Heute ist der Tag, an dem die Kinder wieder streiten werden und ich werde vermutlich wieder die Beherrschung verlieren und sie anschreien und mit dem Wissen einschlafen, dass ich wieder versagt habe, weil dieser Tag genauso ist wie jeder andere Tag. Was denkst du, wenn du aufwachst? Vielleicht schaust du auch als erstes auf dein Handy. Tu es nicht. Du schaust in dein E-Mail-Postfach und stellst fest, heute ist der Tag, an dem es überquillt. Heute ist der Tag, an dem die Leute sauer auf mich sein werden, weil ich mich immer noch nicht bei ihnen gemeldet habe. Heute ist der Tag, an dem ich zu spät zur Arbeit komme, weil ich so viel nachdenke gerade. Sind das nicht oft unsere ersten Gedanken? Es ist ein Entschluss zu lernen, morgens zu beten. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Ich möchte heute Morgen, Herr, wieder neu erkennen, dies ist der Tag, den du gemacht hast und ich will mich freuen und fröhlich sein in ihm. Ich will meine Gedanken zuallererst auf dich richten, weil ich weiß, du bist der Herr, der unveränderlich ist, der in seinem Wort verheißen hat, du bist gut. Daran will ich festhalten, ich bekenne es. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und weil du, der Herr, ihn gemacht hast, will ich mich freuen. Und ich will fröhlich sein. Nun, freuen und fröhlich sein gelingt nicht auf Knopfdruck. Ich weiß das. Und es geht hier auch nicht um einen Psychotrick, den ich euch jetzt hier anheimlege und dann sage, komm, versucht das mal das Jahr über. Wir können nicht Schlechtes gut reden. Wir sollen auch nicht gute Miene zum bösen Spiel machen. Dann werden wir eine Horde von Heuchlern. Wenn wir mit einem gespielten Lächeln durch den Tag gehen, dann verrotten wir von innen. Das ist nicht gut und das will auch nicht der Psalmist. Sondern es geht um eine echte Freude. Wie kommen wir also zur Freude, von der hier die Rede ist? Nun, wenn wir die Freude betrachten, dann stellen wir auch in der Bibel fest, dass es zwei Arten von Freuden gibt. Es ist zwar dieselbe Freude, aber sie zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Es gibt die Freude des Augenblicks, die Freude des empfangenen Segens im Hier und Jetzt. Das fällt uns leicht auszudrücken. Wenn ich hier und jetzt gesegnet bin, dann strahle ich. Dann braucht es nicht viel, damit ich lächle. Und zwar von Herzen. Du hast einen erfolgreichen Tag gehabt, wunderbar. Heute Morgen hat jemand gesagt, wie gut du gekleidet bist. Ach, wie schön ist das. Das ist die Freude des Augenblicks. Psalm 122 spricht von der Freude des Augenblicks. David freut sich. Ich freue mich, sagt er dort, an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Das ist die Freude des Augenblicks. Da kommen seine Kumpels und sagen, komm, lass uns zum Tempel gehen. Und er freut sich. Und er sagt, jawohl. Und dann kommen sie strahlend als Gruppe in den Tempel, so wie ihr heute Morgen auch hier hereingekommen seid. Das ist die Freude des Augenblicks. Salomo, kennt die Freude des Augenblicks. Er sagt, freudig frohlockt ein Vater über einen rechtschaffenen Sohn und wer einen Klugen gezeugt hat, freut sich über ihn. Das ist greifbarer Segen. Gute Ernte, gutes Essen mit Menschen, die man liebt. Aber es gibt noch eine andere Art von Freude. Das ist nicht die Freude am Moment, sondern eine Freude, die aus dem Wissen um die Zukunft entsteht. Eine Freude, die um das Wissen um die Zukunft entsteht. Wir können auch sagen, das ist die Freude der Hoffnung. Nehmen wir das Beispiel an der augenblicklichen Freude an einem guten Essen. Wir alle mögen das. Mit Freunden zusammen sein und so richtig gut essen. Wenn man aber bei diesem guten Essen an die Verheißung des Hochzeitsmahls des Lammes glaubt, was noch kommen wird, dann weiß man, dass dieses Essen nur eine elende Vorspeise auf etwas viel Besseres ist. Es ist ein Mahl der hoffnungsvollen Freude und der hoffnungsvollen Fröhlichkeit. Da kommt noch etwas Großartigeres. Wenn also dieser Tag heute oder irgendein Tag in diesem neuen Jahr für dich kein glücklicher sein mag, weil du keine unmittelbare Freude erlebst, gibt es für dich als Christ aber immer noch Freude. Immer noch Freude, die sich nicht aus dem Augenblick speist, sondern aus der Hoffnung und aus dem Glauben speist. Verstehen wir das? Es ist eine Freude, die in dir sein darf, auf das, was noch kommen wird. Ich meine, der Psalm 23 drückt es so aus. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wir kennen es alle, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit anderen Worten, wir können es auch so ausdrücken, jetzt im Kontext dieser Predigt gesetzt, dies ist der Tag, kann der Psalmist beten, den der Herr gemacht hat, auch wenn es jetzt nach Tod riecht in meinem Leben. Und ob ich schon wanderte durchs Tal der Todesschatten. Aber ich habe eine Hoffnung. Du beschützt mich. Du führst mich. Du lässt mich mit deinem Stab wieder zurück auf den Weg finden, wenn ich am Abirren bin, weil du mich liebst. Ich habe den Glauben und ich habe die Hoffnung, dass selbst an diesem Tag, wo es alles Elend zu sein scheint, doch Freude und Hoffnung zu finden ist, weil ich einen Gott habe, der mir eine Verheißung seines Beistands gegeben hat. Verstehen wir? Es ist nicht eine Freude des unmittelbaren Segens, sondern eine Freude, die sich aus der Hoffnung, aus dem Glauben speist. Das ist, was auch hier der Psalmist so hat. Selbst an diesem dunklen Ort werde ich mich freuen und fröhlich sein. Wir haben am Mittwoch diesen Vers gezogen. Und ich habe ihn hier in der Gemeinde vorgelesen und im Anschluss an den Gottesdienst kam Markus Lehmann zu mir und sagte, Christian, ich muss dir eine Geschichte zu dem Vers erzählen. Ich sage, ja, dann schieß mal los, Markus. Und dann erzählt er mir, dass eines Tages seine Frau, die Ilka, zu einem Trödelmarkt gegangen ist. Und sie kam nach Hause mit einem großen Bild, handgemalt. Und auf diesem Bild, wunderschön geschrieben, stand, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und sie waren ganz fasziniert von der Schönheit dieses Bildes. Oh, das macht sich gut in unserem Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wo es hängt. Und beim genaueren Hinsehen sahen sie unten in der Ecke, neben den Initialien dessen, der das angefertigt hat, die Jahreszahl. Und dort steht 1944. Wisst ihr, was 1944 in Deutschland los war? Der Krieg auf dem Höhepunkt. Tod, Elend, Schmerz, Hoffnungslosigkeit. Und jemand setzt sich hin und schreibt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein in ihm. Nicht aufgrund erfahrbarer, unmittelbarer Freude, da war nicht viel Freude, aber aufgrund einer Freude, die sich speist aus Hoffnung und aus Glauben an den Herrn, der gesagt hat, ich gehe mit dir durch das Tal und es wird der Tag kommen, da hole ich dich zu mir und dann werden wir feiern das Hochzeitsmahl des Lammes. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Für einen Christen kann es Tage des Lächelns und Tage der Tränen geben. Und doch sind es bedeutungsvolle und freudige Tage, weil sie auf dem Glauben beruhen, dass dies der Tag ist, den der Herr im Besonderen gemacht hat. Egal was kommen mag. Wenn wir bekennen, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken für diejenigen, die Gott lieben, ist dies ein hoffnungsvolles Bekenntnis für die Zukunft. Die Nacht kann voller Tränen sein, aber am Morgen wird die Sonne der Freude aufgehen. Wenn wir also morgens aufwachen, auch im Laufe dieses Jahres, mag um uns herum alles im Chaos versinken, aber vergiss nicht, der Heilige Geist schwebt über dem Chaos. Wir halten an der Verheißung fest, Psalm 16, 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Diese Hoffnung auf die Freude im Angesicht Gottes erfüllt uns schon jetzt. Egal wie dieser Tag auch sein mag, egal wie morgen sein mag oder übermorgen, wir halten fest, die Konsequenz ist Freude, die Gott uns schenkt. Und dann drittens haben wir auch eine Ursache der Freude. Das Fundament für deine Fröhlichkeit, und das ist wichtig, dass wir das noch mitnehmen, das Fundament für deine tiefe Zufriedenheit inmitten der Stürme des Lebens wurde von unserem Herrn Jesus Christus gelegt. Dies macht der Kontext deutlich, den wir unbedingt beachten müssen. Der gesamte 118. Psalm wurde ursprünglich von Israel bei Festivitäten gesungen, unter anderem auch, wie oft in den Psalmen, eine Erinnerung daran, dass Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Vers 14 ist zum Beispiel ein direktes Zitat aus dem Lied des Mose, das er sang, nachdem Israel vor Pharao und dessen Armee gerettet wurde. Und so sang Israel diesen Psalm. Aber dieser Psalm beschreibt nicht allein die Gnade und Rettung für Israel, sondern auch die Rettungsgnade, die jedes Kind Gottes erlebt hat. Er erinnert uns nämlich, wie auch andere Psalmen, aber hier ganz stark an das Werk Jesu Christi. Es ist ein messianischer Psalm. Es ist auffällig, wenn ihr den Psalm insgesamt lest, dass sehr viele Verse von ihm in den Evangelien immer wieder und auch in den Briefen, besonders im Petrusbrief, immer wieder zitiert wird. Und die Evangelisten zitieren diesen Psalm insbesondere, wenn es um den Kreuzestod Jesu geht. Am Palmsonntag und auch in der Passionswoche wird dieser Psalm zitiert. Wenn ihr nochmal reinschaut in eure Bibeln, da steht zum Beispiel unmittelbar nach unserem gelesenen Vers 24, ach Herr, hilf. Oder ach Herr, rette uns. In Vers 26 steht, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Erinnert ihr euch, wann dieser Vers gerufen wurde? Als Jesus auf dem Füllen nach Jerusalem ritt. Die Volksmenge kam zusammen und rief, Hosianna, Sohn Davids, was übersetzt heißt, Vers 25, Herr, hilf! Die Übersetzung von Hosanna. Und sie riefen auch, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Alle vier Evangelisten zitieren einen oder beide dieser Verse in ihrem Bericht über den Einzug Jesu. Nicht nur für den Palmsonntag hat dieser Psalm Bedeutung, sondern auch für das dann folgende Leiden und Sterben Jesu. Das ist der Vers davor, die beiden Verse davor, Vers 22. Schaut rein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. In den Evangelien lernen wir, dass dieser Vers Erfüllung in Jesus fand. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist Jesus Christus. Und die Bauleute, die ihn verworfen hatten, waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben ihn abgelehnt. Jesus selbst nimmt Bezug darauf, als er vom Gleichnis vom Weingärtner sprach, wo ein Weingartenbesitzer den Weinberg verpachtete und als die Zeit der Frucht kam, sandte er Knechte, drei an der Zahl, um die Frucht abzuholen. Und was tat man mit ihnen? Man verjagte sie, erschlug sie und steinigte sie. Der Inhaber sandte nochmal Knechte und genau das Gleiche passierte. Und zum Schluss sagte er, na, dann werde ich jetzt meinen Sohn senden. Und dem werden sie doch die Frucht des Berges übergeben. Und was taten sie mit ihm? Auch ihn erschlugen sie und töteten ihn. Und Jesus zitiert dann genau diesen Psalm. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Die Pharisäer hörten das und was so ein Weinberginhaber, mit dem muss man hart ins Gericht gehen. Und Jesus sagt, das seid ihr. Ihr seid es. Jesus wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten verworfen und abgelehnt. Er wurde erniedrigt. Spurgeon sagt an dieser Stelle Folgendes. Zu dieser Ablehnung von Jesus müssen wir auch anmerken, dass es keine gewöhnliche war. Es war eine heftige und empörte Ablehnung. Sie begnügten sich nicht damit zu sagen, er ist nicht der Messias, sondern sie richteten ihre größte Bosheit gegen ihn. Sie waren wütend, als sie ihn sahen. Dieser kostbare Stein wurde getreten und mit Gewalt herumgestoßen und mit allerlei Spott überhäuft. Nichts konnte sie zufriedenstellen, außer dem Blut des Mannes, der ihr Gewissen gestört und ihre Ansprüche in Frage gestellt hatte. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist mit einer starken Betonung des Wortes verworfen zu lesen. Am Kreuz von Golgatha wurde Christus, der Stein, verworfen. Und wie heißt es dann genau unmittelbar nach diesem Vers? Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Verstehen wir das? Golgatha ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Jesus nahm diesen schrecklichsten Tag der Weltgeschichte aus Gottes Hand. Wie konnte er das tun? Weil er wusste, dass der Herr, der ich bin, diesen Tag verordnet hat. Er war schon lange im Ratschluss Gottes festgelegt und nun war er da, geschaffen von Gott. Petrus sagt in seiner Pfingstpredigt, diesen Jesus, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Der Tag war, der war festgesetzt. Ein Tag von Gott geschaffen. Und trotzdem heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Konnte Jesus diesen Psalm am Tag seiner Kreuzigung beten? Hatte er nicht vor Furcht Blut geschwitzt? Wie kann hier jetzt von Freude die Rede sein? Hier haben wir dieselbe Freude, von der ich eben schon sprach. Es ist eine Freude, die durch Hoffnung auf das Künftige entsteht. Hebräer 12, Vers 2. Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Schau mal, jeder Tag, an dem du aufwachst, auch im neuen Jahr, wo eine massive Welle an Bedrohung und Leid und Elend auf dich wartet, hat einer schon für dich erlitten. Er hatte einen Tag vor sich, der schrecklicher war als alles, was wir jemals erleben werden. Aber um der vor ihm liegenden Freude willen hat er ihn erduldet. Verstehst du? Deswegen darfst du auch mit Zuversicht ins neue Jahr gehen, auch wenn nicht jeder Tag voller greifbarer Freude, unmittelbarer Segnungen gefüllt sein mag. Hast du eine Quelle durch Jesus Christus in dir, die dir Hoffnung gibt und eine Freude in dir erzeugt, die die Welt dir nicht geben kann? Weil Jesus wusste, dass auch dieser Tag des schrecklichen Leidens von Gott gemacht ist. Und weil er die freudige Vollendung seines Erlösungswerks im Blick hatte, ging er diesen Weg. Und somit ging er dir und auch mir an jedem Tag unseres Lebens voran. Aber, ihr Lieben, und das ist das Schöne, es bleibt ja nicht dabei. Vers 22 nochmal. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, was ist denn mit dem geschehen? Der ist zum Eckstein geworden. Der ist zum Fundament geworden. Der ist zu unserer Hoffnung geworden. Der ist zu dem geworden, der allen Stürmen widersteht. Und dann 23. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. In seiner Auferstehung wurde Jesus erhöht. Durch sein Sterben und Auferstehen wurde er zu unserem Eckstein. Deswegen schreibt Petrus im 1. Petrus 2, darum steht auch in der Schrift, das ist die Verheißung aus dem Alten Testament, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, das ist Jesus, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Also, glauben wir an ihn und unser Herz wird froh. Dies ist der Tag, auch Golgatha, den der Herr gemacht hat. Dies ist der Tag, auch der erste Ostersonntag, an dem Christus auferstand, den der Herr gemacht hat. Israel wurde gerettet, du wirst gerettet, wenn du ihm vertraust, denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Daher auch heute Morgen der Appell, es ist auch heute ein Tag, den der Herr gemacht hat. Wenn du heute seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht, sondern glaube ihm. Amen.